die bisherigen Predigtreihen in den vergangenen Jahren, wir haben ja schon einige hinter uns, waren aus dem Buch Jona, aus dem Buch Jakobus. Das 8. Kapitel aus dem Römerbrief hat uns eine Zeit beschäftigt. Das Buch Ruth, der Brief an Titus. Und ich habe mir gedacht, es wird mal langsam Zeit für Jesus pur. Es wird mal Zeit für ein Evangelium, dass wir uns über einen längeren Zeitraum wirklich mal vertiefen in das, was Jesus gesagt hat, was Jesus getan hat. Ist nicht so, dass in den vergangenen Predigtreihen wir nie was über Jesus gehört hätten. Denn die ganze Schrift ist aufgeladen von Jesus Christus und verkündigt ihn als den Herrn der Herren. Aber es ist nochmal, denke ich, was Besonderes, wenn wir uns den Evangelien widmen. Und wir werden die nächsten Monate, so Gott will und wir es überleben, uns dem Markus-Evangelium widmen. Jesus. Jesus ist eine Person, egal ob du Christ bist oder nicht, egal ob du Teil einer Gemeinde bist oder nicht, Jesus ist eine Person, die eine absolute Faszination hat. An Jesus kommt man nicht vorbei. Auch wenn du aus diesem Gottesdienst rausgehst und dich von dem Christentum fernhalten möchtest, du wirst an Jesus nicht vorbeikommen, denn nahezu jeder Lebensbereich von uns ist geprägt von diesem Jesus. Wenn du dir die Kulturen anschaust, wenn du dir Musik anschaust, Kunst, wie viel ist davon geprägt von diesem einen Jesus? Unser Gesundheitswesen, unser Grundgesetz, unsere Werte sind geprägt von diesem Jesus. Also vieles, was heute als schön humanistisch daherkommt, hat seinen Ursprung in Jesus. Und selbst die Religionen kommen nicht vorbei an diesem Jesus. Ich habe schon einmal gesagt, ich denke, nahezu jede Religion, also jede nennenswerte Religion auf dieser Welt, hat Jesus mit im Spiel. In jeder Religion begegnest du Jesus. Aber nur im Christentum erlebst du Jesus so, wie er sich präsentiert hat. Aber an Jesus kommt man nicht vorbei. Seiner Faszination kann man sich nicht entziehen. Und er ist von solch außergewöhnlicher Bedeutung, dass selbst ein Naturwissenschaftler wie Albert Einstein mal Folgendes sagte. Es gibt nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihm, ist immer noch das Zitat, in ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Also er war kein Christ, war auch kein Atheist, sowas wie ein Agnostiker. Aber er musste irgendwie in der Beschäftigung mit diesem Jesus erkennen, da ist etwas, was faszinierend ist, was mich umhaut, was ohne Vergleich ist in der Geschichte. Aber die spannende Frage ist, wer ist denn dieser Jesus wirklich? Und das Spannende, finde ich, ist, dass fast jeder meint, dass er wisse, wer Jesus ist. Geh auf die Straße und die Leute werden dir ihr Bild von Jesus vermitteln, aber sie werden dir eigentlich nicht sagen, ach, ich habe eigentlich keine Ahnung, wer der ist. Jeder hat die Meinung, ich weiß, wer er ist. Ich weiß es ganz genau. Das Seltsame ist, wir meinen es heute alle so zu wissen, aber damals hat Jesus, als sie ihn leibhaftig vor Augen hatten, haben sie ihn alle falsch verstanden. Sie haben alle Jesus verpasst, so wie er wirklich ist. Viele Meinungen kursierten über ihn, aber als Jesus umhergewandelt ist, gesprochen hat, Wunder getan hat, niemand hatte wirklich die Idee, wer er wirklich ist. Und das ist auch das, was uns in den Evangelien berichtet wird. Zum Beispiel im Johannesevangelium heißt es in Kapitel 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, also in seine Schöpfung. Und die Seinen nahmen ihn nicht an. Also das ist ein Zeugnis, was wir durch die Schrift finden, durch die Evangelien. Jesus war präsent, Jesus hat mit Menschen gesprochen, aber die Menschen haben es nicht gerallt, was das überhaupt für eine Person ist. Sie haben seinen Wert und seine Rolle nicht verstanden. Warum? Weil die Erwartungen an Jesus falsch waren. Menschen hatten alle möglichen Erwartungen an diesen Jesus, aber durch ihre Erwartungshaltung sind sie völlig an Jesus vorbeigegangen. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns lange beschäftigen mit diesem Jesus, damit uns nicht dasselbe passiert. Denn es ist möglich, dass du in einer Gemeinde bist über Jahre und von diesem Jesus hörst, aber nicht weißt, wer er wirklich ist. Weil du selber dich so stark aufbaust mit einer Erwartungshaltung, was dieser Jesus machen soll, wie er sich zu verhalten hat in deinem Leben, was er für dein Leben tun soll und wo er sich gefälligst rauszuhalten hat, dass an deiner Erwartungshaltung dieser Jesus einfach da nicht hineinpasst. Jesus sprengt deine Erwartungshaltung. Jesus sprengt meine Erwartungshaltung. Und die Menschen hatten zu der Zeit, als Jesus gekommen ist auf diese Welt, eine Erwartungshaltung von einer Person, die kommen soll. Und sie sind alle an Jesus vorbei. Alle sind sie an ihm vorbei. Niemand hat ihn verstanden. Diejenigen, die 3 Jahre mit ihm das Leben geteilt haben, die haben die gleiche Luft geatmet wie dieser Jesus. Und sie haben nicht verstanden, wer diese Person wirklich ist. Weißt du, wer Jesus ist? Weißt du es wirklich?
Amen. Markus Kapitel 1, 1 bis 15. Markus beginnt seinen Bericht folgendermaßen. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel und seine Lende bekleidet. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Hab gedacht, ich hätte mich eigentlich heute mal so anziehen können. Mal schauen, wie er da so reagiert. Aber ich mag keine Heuschrecken. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren. Und die Engel dienten ihm. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Amen. Markus ist anders als die anderen Evangelien. Markus ist kurz, Markus ist prägnant. Er ist schnell in seiner Erzählweise. Er möchte irgendwie schnell zum Ziel kommen. Einige Bibellehrer sagen, dass Markus so eine Art wie Traktat war. Schon spannend. Unsere Traktate heutzutage sind solche Flyer, also mit 1, 2, 3 kleinen Seiten. Früher waren Traktate noch ein bisschen länger, aber sehr komprimiert und das eins der wichtigsten Wörter in Markus, im Markus-Evangelium, ist das Wort, ist unterschiedlich in den Übersetzungen übersetzt, alsbald oder sogleich, danach, sofort. Es ist immer das gleiche griechische Wort im Deutschen unterschiedlich übersetzt. Das ist geschehen und sobald das geschehen ist, passierte das. Also es ist eine Aneinanderkettung verschiedener Ereignisse, die sich quasi überschlagen. Markus ist sehr, sehr schnell in seiner Erzählweise und sehr, sehr hastig. Aber er beginnt mit einem Statement, damit diejenigen, zu seiner Zeit haben viele Jesus verpasst in seiner echten Bedeutung, Markus beginnt sein Evangelium mit einer Klarstellung, mit einem Statement, dass du, wenn du dich Jesus näherst, dass du Jesus nicht verpasst. Und wie beginnt er? Er sagt, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Das ist eine ziemliche Klarstellung. Jesus ist nicht irgendein Jesus. Für uns ist Jesus in Deutschland ein besonderer Name. Wenn ich einen Sohn kriegen würde und ihn Jesus nennen würde, wir sagen mal immer, oh, ja, dann nimmt er den Mund aber ganz schön voll. Ja, aber in der Kultur ist Jesus ein Name so wie Waldemar. Bisschen schöner vielleicht, aber wir haben ja auch noch andere Länder, spanischsprachige Länder, das ist ganz normal, dass die Männer Jesus heißen. Ob sie sich auch so verhalten, ist nochmal eine andere Sache. An dem Vornamen ist erst einmal nichts Besonderes, aber Markus nimmt Jesus und sagt, Jesus ist nicht einfach nur ein Jesus unter uns Hebräern, Jesus ist Christus, Jesus ist Messias auf Hebräisch und auf Deutsch, Jesus ist der Gesalbte. Jemand also, der mit dem Heiligen Geist bevollmächtigt ist. Was sind das für Leute, Gesalbte? Im Alten Testament wurden Könige mit Öl gesalbt, auch Priester. Könige wurden mit Öl gesalbt als Zeichen, dass sie von Gott her legitimiert sind zu herrschen und Gott und den Menschen zu dienen. Also das ist nicht irgendwie einfach eine Person, die im eigenen Auftrag unterwegs ist, sondern Gott ist mit dieser Person und diese Person ist legitimiert von Gott her und ist bevollmächtigt mit dem Geist Gottes. Das Spannende ist, dass, wenn du das Alte Testament durchliest, wirst du sehen, die Propheten, eine ziemlich unangenehme Truppe im Alten Testament, die waren ziemlich deutlich in ihrer Wortwahl, die haben so manche gesalbte Könige kommen und gehen gesehen. Einige waren okay, andere waren eher ernüchternd, andere waren eine totale Enttäuschung. Und die Könige kommen und gehen und Israel fragt sich, okay, wo ist der gesalbte König, der uns hier hilft? Wo ist der gesalbte König, der hier das Ruder in die Hand nimmt und das Boot in die richtige Richtung lenkt? Und die Propheten, wenn du die Propheten im Alten Testament liest, die wecken in dem Leser eine Sehnsucht nach dem von Gott her gesalbten König, bevollmächtigt mit einem Heiligen Geist, der in der Zukunft Israel regieren soll und herrschen soll, der Gottes Herrschaft auf dieser Welt aufrichten soll und die Erwartungshaltung in den Menschen aufpusht, da ist jemand, der für Frieden sorgen kann, der unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unsere Not sieht und uns da rausholt und endlich mal Klartext spricht und nach vorne geht, mutig nach vorne, gottgefällig, gottgehorsam und für Frieden sorgen wird in unserem Land und unter uns. Wenn du die Propheten liest, es muss schon für so einen König, der so einen Propheten gehört hat, echt hart gewesen sein. Er ist selber gerade König und die Propheten erzählen von einem König, der noch kommen wird. Der ist besser als du und der wird's hinkriegen. Und in Israel herrscht eine mega Sehnsucht nach diesem Messias, nach diesem König. Wann kommt er und was ist das für eine Person? Für uns könnte die Frage sein, ist so eine Rede von einem Messias heute im 21. Jahrhundert hier in Emmendingen am Sportfeld relevant für uns? Aber ich glaube, diese Sehnsucht nach einer mächtigen Person, die kommt und aufräumt, diese Sehnsucht, dass jemand uns Wegweisung gibt, die ist höchst aktuell. Ein Prediger schreibt, diese Sehnsucht speist die Märchen, Mythen und Legenden fast jeder Kultur. Und so verschieden die Geschichten sind, sie haben alle ein ähnliches Thema. Vielleicht kommt sie bekannt vor. Ein wahrer König wird zurückkommen. Er wird den Drachen töten, uns küssen und aus dem Todesschlaf aufwecken, uns aus dem Turm, in dem wir gefangen saßen, befreien. Ein wahrer König wird kommen, um alles wieder gut zu machen und die ganze Welt zu erneuern. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Dieses Bild kennen wir aus den Märchen, das haben wir als Kinder gehört. Da kommt jemand, der Befreiung schafft, der mich holt, der mich wachküsst aus meinem Schlaf und der es endlich besser machen wird. Und Märchen haben das zum Ziel, diese gute Nachricht, diese Hoffnungsnachricht, da ist jemand, der wird es besser machen. Und alle warten auf diesen Märchenprinzen. Und in Israel hat man den halt Messias genannt. Aber wir kennen das auch, wenn du die Zeitung aufschlägst. Der Messias Barack Obama wird endlich US-Präsident. Wie oft wurde der Begriff Messias mit Obama in Verbindung gebracht? Ich möchte hier nicht politisch reden. Keine Angst. Das ist nicht mein Thema hier. Und ich will auch nicht bewerten, was dieser Mann gemacht hat. Aber merkt ihr, was in den Menschen für eine Erwartungshaltung ist, wenn man sowas ausspricht? Da kommt jetzt endlich der starke Mann. Da kommt jetzt endlich derjenige, der uns retten wird. Der uns aus der Misere holt. Der für Orientierung sorgt. Und ich habe mal gegoogelt und tatsächlich, Martin Schulz wird auch, oder wurde, als Messias groß angepriesen. Endlich ist es derjenige, der die SPD retten wird. Messias Martin Schulz. Ob er wirklich der Messias ist, wird sich zeigen. Und die Franzosen sind genauso drauf. Emmanuel Macron, der Messias. Also ich möchte nicht über Politik reden. Den Punkt, den ich landen möchte, auch heutzutage gibt's diese Erwartungshaltung nach diesem starken Mann, der kommt, der irgendwie besonders ist. Und die Bibel spricht davon, dass diese Person von Gott legitimiert ist, ein Land zu führen und die Menschheit in den Frieden zu bringen. Und diese Erwartungshaltung haben viele heute auch. Und in dieser Erwartungshaltung, die die Juden hatten, diese Erwartungshaltung eines von Gott erwählten Königs, in dieser Erwartungshaltung spricht Johannes der Täufer direkt rein und ruft die Menschen zu einer Taufe im Jordan. Aber was war das für eine Taufe, die der Johannes dort gemacht hat? Welche Funktion hatte sie? Das ist unter vielen Christen irgendwie so komisch. Warum ist das so eine Taufe? Warum macht er das? Der Text zeigt uns eigentlich recht deutlich, dass es in dieser Taufe vom Johannes um eine Empfangsbereitschaft geht für eine Person, die da kommen soll. Ihr habt Erwartungen? Ihr habt Erwartungen? Bald ist soweit. Macht euch bereit, die Person wird kommen. Dieser König wird kommen. Das ist unser heutiges Thema. Ein bisschen Geduld noch. Diese Person wird kommen und deswegen sagt unser Text, macht euch bereit. Bereitet euch vor. Man kann auch übersetzen, richtet euch aus. Man kann auch übersetzen, räumt auf. Bringt die Hindernisse zur Seite, damit der Weg gerade ist, dass ihr ihn nicht verpasst, wenn er kommt. Er wird kommen. Mach dich bereit. Und die Frage ist, zur Zeit von Johannes, das war schon ziemlich harter Tobak, weil wenn du so eine Ankündigung bringst, dann muss auch was kommen. Und die Frage ist, auf wen soll man sich denn da vorbereiten? Und bevor Jesus auftritt, beschreibt es unser Bibeltext, auf wen wir uns ganz konkret, oder die Personen, die Menschen zu der Zeit, das jüdische Volk, auf wen sie sich vorbereiten sollten. Und er zitiert da aus dem Propheten Jesaja. Und Johannes sagt auch noch mal ganz zum Schluss etwas. Und lasst uns mal hinhören. In Vers 3 heißt es, ein Zitat aus dem Alten Testament, wo diese Sehnsucht nach diesem Messias, nach diesem König, nach diesem Herrscher geweckt wurde. Dort heißt es, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Bereitet den Weg des Herrn. Gott ist in Aktion, Gott möchte etwas tun, macht seine Pfade gerade. Seine? Markus schreibt auf Griechisch. Und zu der Zeit gab es ein griechisches Altes Testament und man hat sich der Einfachheit halber das griechische Alte Testament genommen, Zitate rausgenommen und hat sie dann ins Neue Testament reingeschrieben. Wenn du dir aber die Mühe machst, in der hebräischen Bibel Jesaja 40, Vers 3 aufzuschlagen, dann siehst du, dass es dort noch viel, viel, viel konkreter formuliert wird. Dort heißt es nämlich, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Es ist nicht nur einfach der Weg, der Gottes Idee ist. Es ist Gottes Idee und Gott selber soll auf diesem Weg laufen. Gott will auf diesem Weg laufen. Macht euch bereit, Gott wird persönlich kommen. Und deswegen heißt es ein paar Verse später in Jesaja 40, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr Jahwe kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft aus. Jesaja war glasklar, die Person, die kommen wird, wird nicht ein einfach oller Typ sein, der es jetzt versucht, besser zu machen. Gott bereitet einen Weg und Gott wird höchstpersönlich als der Starke kommen. Und jetzt achte mal darauf, mit dem ganzen Hintergrund, was Johannes sagt in Vers 7, nach mir kommt der, der was ist? Der stärker ist als ich. Habt ihr es noch im Ohr? Siehe da, euer Gott kommt. Siehe da, der Herr Jahwe, der Starke. Und Johannes sagt, es kommt jemand, der stärker. Und dann sagt er in Vers 8, ich habe mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Er wird euch etwas geben, was ich euch nicht geben kann. Und wenn du das Alte Testament kennst und Joel 3, Hesekiel 36, Jesaja 44, dann liest du von der Prophezeiung, es wird jemand kommen, der mit dem Geist Gottes taufen wird, der dich so in seinen Einflussbereich hineinnehmen wird und dich umprägen wird durch den Geist Gottes. Und das ist niemand anders als Gott selber. Alle Texte im Alten Testament sprechen davon, Gott selber ist die Person, die mit dem Heiligen Geist taufen wird, die dir den Heiligen Geist geben kann. Jesaja und Johannes sind klipp und klar, auch wenn sie es vielleicht noch nicht gereilt haben, noch nicht verstanden haben, die Person, die da kommt, ist Gott persönlich. Johannes macht es noch verrückter. Er sagt, dieser Gott, der da kommt, der wird in Sandalen kommen. Was für ein Bild. Was für ein Bild. Es ist völlig verrückt zu der Zeit. Was Gott meint, das wirklich so, dass er wirklich selber persönlich hier vorbeikommt? Und auf einmal sagt Johannes, diese Person, die da kommen wird, Gott höchstpersönlich wird in Sandalen auf uns zukommen. Gott kommt in Sandalen. Der König, der kommt, hat Sandalen an. Gott kommt zur Welt und wird Mensch. In Vers 5 heißt es, und zu Johannes ging das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Wo steht Johannes, der Täufer? Im Jordan. Die Juden, Israel soll kommen und in den Jordan kommen. Israel sollte ganz zu Beginn durch diesen Jordan gehen und am Ziel ankommen. Im Land der Ruhe ankommen. Im verheißenen Land ankommen. Mit Mose, mit Josua geht durch den Jordan und kommt endlich am Ziel an. Und jetzt steht Johannes der Täufer und sagt, endlich wird dieser starke Mann kommen. Es wird der König in Sandalen kommen. Kommt zum Jordan. Ich drücke auf Reset. Es wird einen Neustart geben. Wir werden nicht einfach dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir müssen vom Neuen beginnen. Könnt ihr euch erinnern, wie unsere Väter durch den Jordan gegangen sind? Das Gleiche passiert jetzt mit uns. Wir müssen nochmal durch den Jordan. Wir haben kläglich versagt als Volk Gottes. Wir haben kläglich versagt. Wir haben die Aufträge Gottes nicht ernst genommen. Wir haben Gott keinen Glauben geschenkt. Bereitet euch vor, es wird eine Zeit der Erneuerung geben, aber wir müssen von vorne anfangen. Wir müssen wieder zurück hier an diesen Jordan. Es muss von vorne losgehen. Und dann passiert etwas Ungewöhnliches, etwas Unerwartetes. In Vers 9 bis 11, und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Die Juden haben sich in Vers 5 getauft, indem sie ihre Sünden bekannten und haben gesagt, ja, Reset, ja, Neustart, wir sind bereit, wir wollen von Neuem beginnen und wir wollen uns auf diesen Gott in Sandalen, den wir uns nicht vorstellen können, wollen wir uns vorbereiten. Und auf einmal siehst du in Vers 9, dass dieser König in Sandalen selber in das Wasser steigt und sich taufen lässt. Momentchen mal. Was hat dieser Jesus, der keine Sünde getan hat, der rein ist von jeder Schuld, was hat dieser Mann, was hat dieser König in Sandalen in diesem Wasser zu suchen? Es ist völlig unerwartet, was hier passiert. Die Juden lassen sich taufen, indem sie ihre Sünden bekennen. Heißt es in Vers 5, in Vers 9 lesen wir von einem Sündenbekenntnis von Jesus nichts. Wir sehen nur, dass dieser König kommt und sich ins Wasser stellt, nicht selber etwas bekennt, sondern der Himmel eine Erklärung abgibt. Es gibt ein Bekenntnis vom Himmel her über diese Person und an niemanden soll es vorbeigehen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden und der Geist Gottes kommt. Der Geist Gottes als Zeichen für die Salbung, als Zeichen für die Erwählung Gottes, um seinen Auftrag auszuführen. Du bist mein geliebter Sohn. Die Tage vorher war mächtig viel Volk in diesem Wasser und hat sich vorbereitet auf diese Erneuerung. Und wenn du das Alte Testament kennst, dann weißt du, dass dieses Volk im Alten Testament bezeichnet wird als was? Als Sohn Gottes. Und jetzt kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Sie haben den Auftrag vergeigt. Sie haben versagt. Sie haben es nicht geschafft. Aber du bist der Sohn Gottes. Du bist mein Repräsentant auf dieser Erde und du wirst die Erneuerung bringen, was sie nicht geben können. Jesus ist der wahre Sohn Gottes und Jesus ist das wahre Israel. Was Israel nicht hingekriegt hat, soll Jesus jetzt hinkriegen. Jesus ist derjenige, der das Wohlgefallen Gottes hat. Die Freude von Gott ist auf der Seite von Jesus. Jesus hat gerecht gelebt und nicht wir. Und Jesus identifiziert sich mit uns. Und Gott identifiziert sich mit Jesus. Und er sagt, ich bin hier derjenige, der die Erneuerung bringt. Du wirst es nicht schaffen. Aber ich identifiziere mich mit dir, mit deiner Schuld. Ich habe keine Schuld, ich muss sie nicht bekennen. Ich habe sogar ein Zeugnis aus dem Himmel, was ein purer Einserschnitt ist. Die Freude Gottes ist auf meiner Seite. Aber ich komme in das Wasser, wo du eigentlich stehst. Ich bin der Sohn Gottes. Wenn du dich an mich klammerst, wenn du zu mir kommst, wenn du dein Vertrauen auf mich wirfst, dann gehört meine Gerechtigkeit dir. Dann gehört der Frieden, den ich geben kann, dir. Wenn du zu mir kommst, zu dem wahren König, dann kommst du in ein Reich, was anders ist, als du bisher gekannt hast. Und der Himmel tat sich auf. Man kann auch übersetzen, der Himmel zerriss. Und Markus benutzt nur noch einmal in seinem Evangelium dieses Wort, dass etwas zerreißt. Genau, den Vorhang im Tempel, der Zugang ins Allerheiligste, wo Gott wohnt. Ganz zu Anfang und ganz zum Schluss im Markus-Evangelium zerreißt etwas. Jesus ist da, der König ist da. Jesus ist gekommen, um unsere Schuld zu beseitigen. Das, was wir nicht hingekriegt haben, das, was uns von Gott trennt. Jesus ist gekommen, der König ist gekommen, um das zu zerreißen und diese Trennung zwischen dem Vater und uns aufzulösen und zu sagen, es gibt einen Weg, es gibt einen König, es gibt ein neues Volk in mir. Vertrau dich mir an mit deinen Fehlern. Und erlebe Erneuerung, wenn du zu mir kommst. In mir ist der Himmel aufgerissen. Gott spricht das Wohlgefallen über mich aus. Und wenn du zu mir kommst, gilt dir das gleiche Wohlgefallen. Dann gilt dir die gleiche Freude, die Gott über mich hat. Interessiert dich das? Hast du ein Interesse dafür? Hast du ein Interesse dafür, dass Gott sich über dich freut? Dann schau auf diesen Jesus, der gekommen ist, um ins Wasser zu steigen, um sich mit dir zu identifizieren. Wie träge sind wir, uns mit Christus zu identifizieren? Wie viele hadern und sagen, nein, diesen Bereich gebe ich nicht Jesus ab. Jesus geht 100% für dich. Wie viel Prozent gibst du für Jesus? Und die Taufe ist da nur ein Anfang. Wenn du nicht getauft bist, geh in dieses Wasser. Und danke Jesus, dass er alles gegeben hat für dich. Und dass er vorangegangen ist, er der König ist, er der wahre Sohn Gottes ist. Und dir Gerechtigkeit geben kann, die du nicht aufbringen kannst. Aber dieser Jesus, dieser König in Sandalen, der so unerwartet in Sandalen kommt und so unerwartet in das Wasser der Sünder steigt, der geht nicht nur stellvertretend in das Wasser für uns, sondern er geht stellvertretend einen Schritt weiter. Er geht in die Wüste. Vers 12 und 13. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und sogleich, zack, zack. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Wenn du ein bisschen Ruhe hast und dir dieses Kapitel anschaust und den Anfang der Bibel, wirst du krasse Parallelen entdecken. Wie heißt es im Anfang in der Bibel? Als Gott gestartet hat mit uns Menschen, im Anfang schwebt der Geist Gottes über dem Wasser. Gott spricht und die Menschheitsgeschichte beginnt. Was passiert danach? Der Mensch wird versucht vom Satan. Nicht ohne Grund beginnt Markus dieses Evangelium mit welchem Wort in Vers 1? Anfang des Evangeliums. Das ist der Anfang. Hier ist ein neuer Anfang. Und dann sehen wir diesen König im Wasser und der Geist Gottes kommt und schwebt über dem Wasser. Der Vater spricht erneut. Und Jesus wird versucht vom Satan. Merkst du die krassen Parallelen, die Markus hier aufzeigt? Hier beginnt für die Menschheit etwas radikal Neues. Woran die Menschheit litt bis dahin, soll beseitigt werden. Aber es gibt nicht nur Parallelen, es gibt auch gewaltige Unterschiede. Adam wurde versucht in einem üppigen Garten mit gutem Wetter und alles war schön. Jesus hingegen wurde in der öden Wüste versucht. Adam hatte reichlich zu essen. Mit einem vollgeschlagenen Bauch kam der Satan auf ihn zu. Die Güte Gottes war in dem Magen von Adam. Und in diesem Augenblick wird er versucht vom Satan. Jesus hingegen fastet 40 Tage und hungert. Adam war nicht alleine. Er hatte seine Frau an seiner Seite. Er hatte einen Gesprächspartner. Jemand, der auch Gottes Worte gehört hat. Und mit dem man sich beratschlagen kann, mit dem man miteinander kämpfen kann. Die Bibel sagt, zu zweit ist besser als allein. Und damit ist nicht primär die Ehe gemeint, sondern überhaupt Gemeinschaft. Miteinander. Nicht alleine sein. Jesus war allein und hat alleine den Kampf gekämpft. Jesus geht einen krassen Weg für uns. Eben gerade wurde er noch mit einer Liebeszusage vom Vater bekleidet und die Macht Gottes, die Macht des Heiligen Geistes hat ihn ummantelt. Und auf einmal geht's in die Wüste. Moment mal. Also ich habe irgendwie so die andere Vorstellung, wenn ich jetzt mir so Gemeinschaft mit Gott und er sagt mir, ich hab dich lieb, so und sogleich, Wüste. Ist das irgendwie für uns nachvollziehbar? Gleich in den Ort der Versuchung, gleich an den Ort der scheinbaren Gottverlassenheit. Ist das nicht genau der Ort, wo wir sagen würden, Moment mal, Gott hat mich vergessen? Gott ist nicht da. Ich bin in einer Wüste. Hier ist nichts. Und ich werde noch versucht von dem Satan. Mein Leben wird wirklich auf die Probe gestellt. Wo ist Gott? Der Geist, der eben gerade Jesus ummantelt hat, ist genau der gleiche Geist, der ihn im nächsten Moment drängt und in die Wüste schiebt. Geh dorthin. Ist die Liebeszusage von Gott eine Lüge gewesen? Hat Gott gelogen? Ich hab dich lieb. Aber das reicht nur für den Augenblick und danach nicht mehr. Wir sehen in Jesus. Wir sehen in Jesus und das ist für dich, wenn du in Krisen steckst und wenn du in Not steckst und wenn du denkst, Gott ist nicht da. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, ich habe kein Leid, es gibt keine Verzweiflung, es gibt keine Kämpfe, es gibt keine Anfechtung in meinem Leben. Wir sehen an Jesus, dass der König in Sandalen selber in Not kommt. Aber wir sehen an Jesus, wie er mit der Not und mit der Verzweiflung und mit der Anfechtung umgeht. Wir sehen an Jesus, dass das Wort Gottes, dass er ihn liebt, ihm reicht in dieser Situation. Gott hat gesprochen und er zieht sein Wort nicht zurück. Und Gott erwartet von Jesus Vertrauen. Der Vater erwartet Vertrauen vom Sohn. Vertrau meinem Wort und du wirst sehen, ich werde dich durchtragen. Jesus wurde durchgetragen. Der Evangelist Lukas beschreibt sogar, dass, obwohl der Satan ihn versucht hat, also seinen Glauben wollte er schwächen, heißt es im Lukas-Evangelium, und Jesus ging gestärkt im Heiligen Geist aus der Wüste raus. Wenn wir in solchen Krisen kommen, dann heißt es nicht, Gott hat uns irgendwie vergessen. Gott ist immer noch da mit seiner Zusage, wenn du ihm vertraust. Aber er will, dass du ihm wirklich vertraust in der Krise und in der Not. Und in diesen ganzen Widrigkeiten der Hitze, des Hungers und in Vers 14 auch in der Gefangenschaft seines Cousins Johannes der Täufer wird gerade in den Knast gesteckt. Was passiert dort? Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes, die gute Nachricht Gottes. Moment mal, so viel Mist, was gerade passiert ist? Johannes ist im Knast und du sprichst irgendwas von einer guten Nachricht? Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Welches Evangelium predigt er? Das Evangelium Gottes. Wie beginnt nochmal Markus sein Vers 1? Anfang des Evangeliums? Das Evangelium von Jesus Christus und das Evangelium von Gott sind eine und die gleiche Sache. Merkt ihr, wie krass das Neue Testament präsentiert? Gott kommt ganz unerwartet. Der König kommt ganz unerwartet. Und niemand hat gedacht, dass er so kommt, wie er kommt. Er kommt in Sandalen. Er kommt als eine einfache Person, hat seine Herrlichkeit aufgegeben im Himmel und ist uns auf Augenhöhe begegnet, hat sich verbunden mit deiner und meiner Sünde und hat gesagt, ich gehe den Weg für dich. Das, was du nicht gehen kannst, das gehe ich für dich. Und das Wohlgefallen des Vaters behalte ich nicht nur für mich, sondern ich gebe das weiter. Das ist ein König. Das ist ein König. Viele Christen machen nur hier an dieser Stelle einen gewaltigen Fehler. Wenn sie von der guten Nachricht sprechen, und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, wenn sie von dem Evangelium sprechen, dass sie dann primär davon reden, okay, die gute Nachricht ist, ändere dich, tu Buße, lebe so und so und so, und dann liebt dich Gott. Und dann hast du eine Chance auf Beziehung. Jesus beginnt das Evangelium anders. Er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Der König ist gekommen. Ich baue meine gute Nachricht nicht auf deine Leistung. Der König ist da. Ich bin da. Ich bin gekommen. Ich identifiziere mich mit dir und ich habe nicht gefragt, ob du das willst. Ich habe nicht gefragt, ob das okay ist. Ich komme, ob du willst oder nicht. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht, dass Jesus bedingungslos, kompromisslos kommt und dich mit Liebe überschütten möchte. Dass er dich mit dem Wohlgefallen Gottes überschütten möchte. Dass er dich in sein Reich, in sein Volk mit hineinnehmen möchte und dein König werden möchte. Und erst als Antwort darauf sagt er, tu Buße und glaub an dieses Evangelium. Glaub an diese gute Nachricht, dass es wirklich so ist. Dass nicht deine Leistung, sondern meine Leistung zählt. Dass Gott nicht darauf wartet, dass der Mensch sich selbst verbessert, sondern Gott es selber gut macht. Und du in der Hoffnungslosigkeit mit deiner Schuld, mit deinen Sünden, was sich von Gott trennt, was dein Gewissen belegt, dass du das ans Kreuz bringst. Und nicht erst sagst, das Evangelium ist, dass ich erst ein besserer Mensch werden muss. Das Evangelium ist, dass Jesus gut ist für mich. Und erst als Antwort sagt Jesus, das ist das Evangelium. Kehr um und glaub an dieses Evangelium. Denn du versuchst Tag ein und Tag aus, wenn du ungefähr so bist wie ich, dann wirst du Tag ein und Tag aus versuchen, dir die Annahme, die Liebe von Gott irgendwie zu verdienen. Und das ist ein elendiger Teufelskreis. Ein elendiger Teufelskreis. Und Jesus sagt, tritt da heraus. Tritt da heraus. Du hast es nicht nötig. Denn meine Liebe ist umsonst. Ich bin da. Du hast nicht gefragt. Aber ich sag dir, kehr um. Kehr um. Komm in mein Reich. Dein Gott und dein König ist gekommen. Dein Gott und dein König ist unerwartet gekommen in Sandalen und geht stellvertretend für dich den Weg, den du hättest gehen müssen. Er demütigt sich, er leidet für dich, er kämpft für dich in der Wüste. Der König ist gekommen.